Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zu einer neuen Folge von Intensiver Leben, diese kleine Auszeit für unterwegs oder wenn der Alltag mal wieder anstrengend ist. Hier können Sie sich für eine halbe Stunde mal rausnehmen aus dem Spiel. Sie lernen neue Reiseziele kennen und das Beste, Ihre künftigen Reiseleiter sind meine Gesprächspartner. Ja, diese Menschen, die machen die Reise mit Ihnen und liefern Insiderwissen aus erster Hand. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist, Radiomensch und leidenschaftlicher Reisefreund. Und heute nehme ich Sie mit in eine Stadt, die sich ständig neu erfindet und trotzdem so vertraut bleibt wie vielleicht ein guter Song, den man seit Jahren kennt. Für uns geht's heute nach London. Diese Stadt pulsiert an jeder Ecke. Rote Doppeldecker, kleine versteckte Parks, Foodmärkte, die einen förmlich von der Straße ziehen. Und dazwischen natürlich Geschichten ohne Ende. Und einer, die diese Geschichten nicht nur kennt, sondern lebt, ist heute bei mir. Annette Schaffrath, sie ist London-Reiseleiterin mit Herz, Humor und wirklich einer Menge Wissen darüber. Sie kennt die Stadt wie andere vielleicht die eigene Wohnküche. Vom wuseligen Borough Market bis zu dieser stillen Ecke entlang der Themse, wo plötzlich alles entschleunigt. Hallo Annette und schön, dass du Zeit hast.
Hallo René.
Bevor wir loslegen, was hast du vor Studiosus gemacht?
Ich habe in der University of London studiert, an der School of Slavonic Studies. Und das Hauptgebäude der Universität, des Senate House, ist direkt in einem britischen Museum. Und meine International Hall, mein Wohnheim, war da auch. Und kleines Zimmer. Und wenn ich keine Lust hatte, irgendwie gegen die Mauer zu schauen, die direkt vor meinem Fenster stand, bin ich ins British Museum gegangen. Ich habe wahrscheinlich Tage, wenn man alles zusammenrecht, Wochen in diesem Museum verbracht. Wenn mir mal jemand gesagt hätte, dass ich dort Führungen machen würde, hätte ich es nicht geglaubt. Aber ich profitiere bis heute davon, weil ich mich dort quasi blind durchtasten kann durch diese viele, viele Zeit, die ich damals dort verbringen konnte.
Ja, und wenn du das vergleichst, damals London, heute London, was macht für dich diese Stadt so einzigartig?
Das sind eigentlich immer noch genau die gleichen Sachen, die mich damals fasziniert haben, muss ich sagen. Zunächst ist mal die unglaublich lange Geschichte, die London hat. Das ist eine Stadt, die ist 2000 Jahre alt. Diese Stadt ist um 1900, sagt man, das größte bebaute Areal der Welt gewesen. Das war die erste Megacity unserer Erde. Und das hat mich immer fasziniert. Also diese Geschichte und noch tiefer einzutauchen und unter jedem Stein ist noch einer drunter und noch eine Lage. Also wenn man Geschichte mag, und das habe ich immer gemocht, zurückzuschauen, eine Geschichte, ist London genau der richtige Ort. Das andere, was mich immer fasziniert hat, ist auch das Theater. Das ist meine Leidenschaft und das kann man nirgendwo so fantastisch machen, wie ich sag es jetzt einfach, die Theaterhauptstadt der Welt. Egal, was die Leute jetzt in New York behaupten, für mich ist es London. Und das hat mir damals geholfen, schnell Englisch zu lernen, auch so meine Schüchternheit abzulegen damals. Ich bin immer ins Theater gelaufen. Also das ist geblieben, meine Theaterleidenschaft und die Liebe zur Geschichte und den Geschichten von London, das ist heute noch genauso wie vor 25 Jahren.
Nur ist es ja so, dass man dieser Stadt eigentlich wirklich eine ganze Staffel intensiver Leben widmen könnte oder vielleicht auch müsste. Aber wir zwei, wir schauen heute mal auf London, so wie du es am liebsten hast. Du bist unglaublich sattelfest, wenn es um die Geschichte der Stadt geht. Was sollte man denn wissen, vielleicht ein paar grobe Säulen von diesem London, das ja ursprünglich mal Londinium war?
Eigentlich kann man sich jeder Stadt auch mal nähern, ohne irgendwas zu sollen oder zu müssen. Man kann sich auch einfach wirklich nur da reinstürzen und dem Zufall und der Überraschung eine Chance geben. Aber man schaut natürlich noch mal genauer hin, wenn man eben weiß, dass hinter der nächsten Mauer und hinter diesem Haus noch mal eine andere Geschichte ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Themse kommt, wo ja all die großen, in der ganzen Welt bekannten Sehenswürdigkeiten aufgereiht sind, wie so die Perlen auf einer Perlenkette. Da macht es natürlich Spaß zu überlegen, okay, was ist eigentlich jetzt ganz neu und warum sieht zum Beispiel die Skyline so brandneu aus? Warum ist das so? Und wie alt ist diese Stadt? Welche Rolle spielt die Themse zum Beispiel? Londinium ist 2000 Jahre alt. Das ist ein bisschen wie in Köln hier. Wir Kölner sagen ja auch, wenn du buddelst, da kommen die Römer zum Vorschein. Und genauso ist das dort auch. Und wenn man über die Themse geht und sich vielleicht kurz vorstellt, dass die Römer vor 2000 Jahren diesen Fluss hoch gesegelt sind, ungefähr knapp 70 Kilometer von der Mündung entfernt und an dieser Stelle eine Stadt gegründet haben, weil dort der Fluss das erste Mal eben so schmal war, dass man mit damaligen Mitteln ihn überbrücken konnte, dann hat man schon eine gute Basis, auf was man sich da einlässt, also auch historisch.
Ja, und zur Geschichte der Stadt gehört aber auch der große Brand von 1666, der ja die Stadt komplett verändert hat. Und das sieht man eigentlich auch bis heute, weil im Grunde genommen die Folgen dieses Brandes ja diese Architektur der Stadt beeinflusst haben.
Absolut, weil ich oft auch gefragt werde, Annette, wenn diese Stadt so alt ist, was sieht man denn zum Beispiel noch aus dem Mittelalter? Mhm. Kaum etwas, weil 1666 ist ein Großteil dessen, was damals London war, wirklich abgebrannt, weil in einer Bäckerei in der Pudding Lane ein Brand ausbrach. Und deshalb findet man oberirdisch jetzt, außer der Kirchen, ne? Die Kirchen, die sind noch da, die sind aus dem Mittelalter, viele gerade in der City. Aber ansonsten muss man da schon genau hinschauen. Ne? Also der Tower of London, die Westminster Abbey. Aus allen Epochen Londons sind Zeugnisse noch da. Ja, aber nicht so Straßenzüge, wie man es vielleicht aus anderen Ecken auch von England kennt. Es gibt dort Dörfer, die haben die ganze Bausubstanz aus dem 12. oder 13. Jahrhundert. Sowas wird man in London vergeblich suchen.
Ja, im 18. und 19. Jahrhundert wurde London zum Herzen des britischen Empires und auch, wie du gesagt hast, zur größten Stadt der Welt. Handel, Schifffahrt und Innovation haben die Stadt dann geprägt und auch verändert. Was ist davon heute noch sichtbar?
Also anders, man könnte zum Beispiel, wenn man in die Tube steigt, ne? Tube ist ein herrlicher Begriff, ne? Diese Röhre. Wenige machen sich klar, dass das die älteste Untergrundbahn der Welt ist. Oh. Ne? Die ist gegründet, die erste Teilstrecke wird 1863 eingeweiht. Ja, da hat London schon so viel Einwohner wie heute Berlin. Und es sind diese technischen Errungenschaften, die diese Stadt so haben riesig anwachsen lassen.
Ja.
Und die großen Sehenswürdigkeiten oder diese, sagen wir, diese Symbole, die man heute weltweit erkennt, das Parlament, ne, Palace of Westminster,
ja,
den Big Ben, der eigentlich Elizabeth Tower heißt, die Tower Bridge, ne, all diese großen Foto-Ikonen, nenne ich sie auch mal, die sind alle aus dieser Zeit. Ne, sie sind alle aus dem 19. Jahrhundert.
Mhm.
Diese Geschichte des Empires, die sieht man auf Schritt und Tritt.
Ja.
Den Reichtum, als es wirklich die größte, reichste und mächtigste Stadt der Welt war. Und diese Symbolbauten stehen einfach überall.
Annette, du weißt es, London kann einen manchmal auch ganz schön erschlagen. Ich hätte es gerne anders. Ich hätte gerne so eine kleine gedankliche Reise. Zeig mir einfach doch mal London von einer Seite, die mich nicht überfordert, die mir vielleicht richtig Spaß macht, die richtig schön ist und mich begeistert.
Ich denke, das kann man wirklich am besten mit einem Spaziergang machen. Man muss sich nirgendwo anmelden, man muss sich nirgendwo anstellen. Man kann in 2 Stunden spazieren gehen und das würde ich tun an der Themse.
Mhm.
Denn London gäbe es nicht ohne die Themse. Dort ist sie entstanden, dort hat alles angefangen. Ich würde mich mit dir sofort mal in die Tube setzen.
Ja.
Und dann fahren wir bis Westminster. Denn wenn man dort aussteigt und die Treppe hochkommt, ja, aus dem Untergrund hoch, geht der Blick sofort nach oben, weil du stehst sofort an dem Wahrzeichen, was jeder sofort mit London verbindet, nämlich Big Ben. Der große Turm, der eigentlich Elizabeth Tower heißt,
ja,
im Volksmund alle Big Ben nennen, ist schon wieder eine Geschichte. Warum eigentlich Big Ben?
Ja, warum?
So große heißt nur die Glocke.
Ja.
Ja. Da oben hängt eine Glocke drin, die ist 13 Tonnen schwer und das muss eine unglaubliche Aktion gewesen sein, als die mit Pferden diese 13 Tonnen Glocke durch London gezerrt wurde und der Parlamentsabgeordnete, dessen Idee das war und der das alles überwacht hat, hieß Sir Benjamin Hall. Und böse Zungen behaupten, dass er in Form und Umfang der Glocke nicht unähnlich war. Well, Big Ben. Ich würde über die Themse gehen,
ja,
über die Westminsterbrücke und vielleicht gleich, um richtig in Stimmung zu kommen, Musik auf die Ohren. Ne? Das ist eine Stadt der Musik, vielleicht Händels Wassermusik. Die ist so laut. Ja, das Riesenorchester, was im Boot saß, weil es als Freiluftmusik ja komponiert wurde, um den König auf der Themse zu begleiten. Ja, diese ganzen Fanfaren, das ganze Blech. Wunderbar, sofort auf die Ohren, über die Themse. Die Themse, die so viel gesehen hat. 2000 Jahre. Auch die Römer, die die Stadt gegründet haben, die sind diese Themse hochgesegelt. Bis zu dem Punkt, knapp 70 Kilometer von der Mündung entfernt, wo die Tide noch zu spüren war, aber der Fluss eben so eng, dass man ihn gut überbrücken konnte mit damaligen Mitteln. Ja? Wir können auch die Kings spielen. Waterloo Sunset,
doch,
weil der große Bahnhof auf der anderen Seite ist.
Herrlich.
Und schon tanzen wir, ja. Ein bisschen diese Promenade entlang. Und dann kann man gleich mal in das große Riesenrad einsteigen. Na, da steht ja das große Riesenrad, was vor dem ehemaligen Rathaus steht, der County Hall. Und deshalb hat es auch 32 Kapseln, weil so viele Stadtviertel hat London, 32 Boroughs.
Ja.
Und von dort oben hätte man schon aus dieser Kapsel einen tollen Blick auf den ganzen weiteren Spaziergang. Und dann können wir weitergehen und stehen ganz schnell vor einem riesigen Ziegelgebäude, gigantisch, Tate Modern. Ja, das war ein Heizkraftwerk. Heute ist es eines der größten Museen für moderne Kunst in der Welt. Und der Schornstein, das ist alles noch da. Und übrigens könnte man da mal fragen, woher kommt eigentlich unsere Vorstellung, dass London immer im Nebel liegt? Oder? Schlechtes Wetter und Nebel, ne?
Stimmt's? Sag jetzt nicht wegen dem Kraftwerk, oder doch?
Doch, klar. Ja, warum haben wir immer so eine Vorstellung, dass das alles aussieht wie in diesem Edgar Wallace-Film, diese wabbernden Nebel, ja. So erster Akt von Macbeth, die Nebelschwaden ziehen, weil diese Heizkraftwerke standen mitten in der Stadt und die Schornsteine durften, wie alles in der Stadt, nicht höher sein als die direkt gegenüberliegende St. Paul's. Das ist auch ein Wahrzeichen von London, der große Kuppelbau, die St. Paul's. Und die ist nur 111 Meter hoch. Und diese Schornsteine waren viel zu niedrig und haben jahrzehntelang die Stadt mit Dreck überzogen. Sie sind natürlich heute stillgelegt. Und was macht man jetzt mit diesen riesigen Räumen? Kunst reinhängen.
Wie schön.
Und wenn man dann mal eine Pause braucht, ja, wir laufen weiter, wir gehen an Shakespeare's Globe Theater vorbei, da sind wir wieder beim Theater, ja, und wir brauchen vielleicht eine Pause und dann kommen wir in die alten Docks, umgebauten, mit die ersten Dockanlagen, die umgebaut wurden, dort, wo wirklich der ganze Warenverkehr im 19. Jahrhundert abgewickelt wurde, diese riesigen Lagerhäuser, wo die Trockenwaren sozusagen ankamen, nämlich zum Beispiel Tee. Da könnten wir heute in diesen Dockanlagen dort in einem Kaffee oder im Teeroom a nice cup of tea trinken. Da könnten wir uns streiten, ob wir Miff oder Tiff machen, Milk first oder Tea first und werden schon wieder ein bisschen erholt.
Was magst du denn am liebsten eigentlich davon, von diesen Teesorten? Wie magst du den Tee?
Ich liebe Assam, also wirklich so einen richtig schönen, guten Assam-Tee. Okay. Und ich schütte die Milch immer danach. Also ich bin Tea first.
Und hältst du dich auch an die Zeiten? Oder?
Nö, Tee geht immer. Also in der Stadt, weil es einfach so fantastisch passt, verzichte ich sogar auf den Kaffee, weil der Tee köstlich schmeckt. Aha. Ich muss dafür auch weder ins Savoy noch ins Ritz. Bei dem Kiosk bekommt man a decent cup of tea. Ja? Und so gestärkt gehen wir weiter wirklich bis zur Tower Bridge, bis zum Blick auf dem Tower. Und man hat die ganze Zeit auch diese wunderschöne neue, sie ist ja sehr neu, Skyline vor Augen. Und das machen sich auch wenige heute noch klar, dass es bis in die 90er Jahre wirklich nur zwei Hochhäuser in der Stadt gab, weil eben diese Regelung war, dass nichts höher sein durfte als die St. Paul's Cathedral. Und das ist erst vor kurzem aufgehoben worden. Und jetzt wachsen da diese wunderbaren, hypermodernen Bauten. Sir Norman Foster, der ist geadelt worden für seine fantastische Architektur. Der heißt Sir Lord of the Thames Bank. Sir Norman Foster, weil er so viel gebaut hat.
Oh, wie toll du das sagst.
Ja. Und auf so einem kurzen Spaziergang, den wir da 2 Stunden an der Themse entlang machen, haben wir wirklich von den Römern über die Empire-Bauten bis zu den modernen City-Bauten alles drin, müssen uns nirgendwo anstellen, sind erholt und regnen tut sowieso nicht, die Sonne wird scheinen und das ist London.
Annette, danke für diesen Kurztrip und vor allen Dingen auch für den Ohrwurm, den ich jetzt durch dich habe. Kings mit Waterloo Sunset muss ich heute unbedingt mal auflegen wieder. Okay. Man spricht heute um die 300 Sprachen in dieser Stadt. Wie würdest du denn die Menschen beschreiben, die dort leben?
Schnell, vor allen Dingen schnell. Ja. Die Londoner sind schnell. Sie sind schnell im Sprechen, sie sind schnell im Denken und sie sind schnell im Laufen. Sie sind unheimlich gut zu Fuß. Das muss man auch, denn wenn da wieder mal öffentliche Verkehrsmittel ausfällt, ne, die Tube bleibt stehen, ne, da läuft man eben in den Lieblingspub oder sein Theater oder zur Arbeit mal schnell 10 Kilometer. Sie sind, und ich weiß, dass das genauso wie das Wetter und das Essen ein Klischee ist, sie sind höflich. Mhm. Und diese britische Höflichkeit, die äußert sich in so einer großen Stadt wie London noch mal ganz besonders. Ich nenne das immer eine Etikette, die man dort hat.
Ja.
Die Londoner selber sagen von sich, dass sie die Weltmeister sind im etwas hinnehmen, aushalten. Ja, also einfach akzeptieren, Resilienz, wie man es heute nennt. Und diese Weigerung, sich aufzuregen, diese Weigerung, ständig auszuflippen in der Öffentlichkeit, die macht einfach das Zusammenleben in einer Stadt mit über 9 Millionen Einwohnern sehr viel angenehmer. Ja, also man sieht es, das sprichwörtliche Queuing, was, wenn man Höflichkeit und Engländer in einem Satz sagt, ja sofort vor Augen hat, ein Ticketschalter, eine Busstation, ne, wo die Leute geordnet in einer Schlange stehen und alle erst aussteigen lassen auf einer großen Rolltreppe, wo alle auf der einen Seite stehen, damit die, die zu spät sind, dran vorbei rennen können. Das alles nenne ich auch Höflichkeit. Das sind Regeln und wenn man die einhält, kommt man einfach in so einer schnellen, vollen Stadt sehr viel schneller und angenehmer miteinander aus, aneinander vorbei. Ne? Und das ist etwas, was ich da gelernt habe und was ich auch für sehr typisch halte.
Oh, wie schön. Was für eine tolle Vorstellung. In Berlin würde ich mir sowas gerne mal wünschen.
Kann man immer nachahmen. Kann man immer wieder überall mit hinnehmen, diese Bräuche.
Ich fand es sehr schön, als du im Vorgespräch von dem Humor der Londoner geschwärmt hast oder überhaupt diesem Verständnis für Witz und Spaß. Wie nimmst du das wahr?
Naja, zum Beispiel auch, was ich gerade meinte, diese Weigerung auszuflippen, diese Weigerung, sich über etwas aufzuregen. Es gibt ja durchaus Gründe, ne? Auch mal die Kontenance zu verlieren. Was weiß ich, der Busfahrer schlägt einem irgendwie die Tür vor der Nase zu. Macht man aber nicht. Ne? Man hat so eine Art, auch sich selber nicht ernst zu nehmen, das alles so nicht wichtig zu nehmen. Ne?
Ja.
Diese Selbstironie. Also das, was ich für typisch wirklich fantastischen englischen und auch Londoner Humor halte, ist diese Selbstironie, alle Dinge eben nicht so schrecklich wichtig zu nehmen. Also das ist etwas, was ich mir permanent versuche abzuschauen. Sehr hilfreich, überall auf der Welt.
Annette, wer mit dir reist, der hat das Glück, London so zu erleben, wie es vielleicht die wenigsten kennen. Mhm. Nämlich mal weg von diesen klassischen Touri-Spots. Wie erlebe ich denn eine Städtereise mit dir? Was machst du anders?
Ja, ich weiß nicht, ob ich es anders mache als andere, aber ich gehe da auch ganz von mir aus. Ne? Egal von wo man kommt, das ist auch meine Erfahrung in den Jahrzehnten, die ich das schon mache, ob jemand aus einem kleinen Dorf kommt oder selber aus einer Großstadt. Eine Stadt wie London kann unglaublich erschöpfend sein. Die ist durch aus verschiedenen Gründen einfach wahnsinnig anstrengend. Das ist der Lärm. Ne? Also das ist lustig übrigens, schon im 15. Jahrhundert, wenn man alte Reiseberichte liest, da steht, es gibt keine lautere Stadt auf der ganzen Welt als London. Und in den letzten Jahrhunderten ist der Lärmpegel ja auch mit Zunahme der Bevölkerung eher noch gestiegen. Und dann kommt aber zu diesem Lärm und dem Tempo, was diese Stadt hat, auch noch die große Erwartungshaltung dazu. Mhm. Eine Stadt wie London, da hat ja jeder sofort, wie du schon sagst, diese Muss, diese Ikonen, ne, ja, vor Augen, was man alles gesehen haben muss. Und auch das setzt einen so unter Druck, gerade heute, wo man für alles Timeslots buchen muss. Und ich verstehe meinen Beruf eigentlich so und meinen Job so, genau mit und Wege zu finden, einfach um das zu verhindern, dass jemand nach einem langen Tag in London und auch nach einer Reise, 4-5 Tage in London, nicht komplett erschöpft ist.
Ja.
Und das kann man in London ganz besonders gut. Denn genauso wie seit 2000 Jahren wirklich die Überforderung dieser Stadt und der Lärm dieser Stadt beschrieben wird, wird auch immer gesagt, dass sie ganz besonders kontrastreich ist, was es angeht, Orte der Stille zu finden.
Mhm.
Und wenn man die kennt, das ist ein Segen. Das ist so wundervoll. Ein Beispiel?
Mhm,
ja,
gerne.
Das British Museum, ne? Es ist eines der größten Museen der Welt. Man weiß wirklich echt nicht, wo man anfangen soll. Es ist auf unseren Programmen drauf und nach so einem Besuch ist man natürlich erschöpft.
Ja.
So, jetzt gehe ich da noch ein bisschen spazieren in Bloomsbury. Ein paar Schritte von diesem Museum entfernt ist das alte Post Building. Ja, die alte Post Office ist modernisiert worden, hat die Auflage bekommen, dass es für die Öffentlichkeit ein Eckchen geben muss, was für jeden zugänglich ist. Weiß kaum jemand, obwohl es das schon einige Jahre gibt. Man muss seine Tasche kontrollieren lassen und fährt aufs Dach dieses Gebäudes. Das ganze Dach von diesem Post Building ist ein Garten.
Mhm.
Ja klar, wir sind ja in England.
Mhm.
Na, bepflanzt. Ich bin fast immer allein dort oben. Man ist nicht so hoch, dass man über die ganze Stadt schauen kann. Das ist nicht der Chart. Ja. Aber es ist so, dass man wirklich auf das British Museum runterschaut, die Parkanlagen sieht, bis zum Riesenrad, bis zur Themse schauen kann und man sitzt dort oben still und allein und holt Luft. Ja.
Ja.
Der Rosengarten, dieser wunderschöne Rosengarten im Hyde Park. Hyde Park, Speaker's Corner, jeder muss dahin angeblich. Aber kaum jemand weiß, dass es einen riesigen, wunderschönen Rosengarten dort seit ein paar Jahren gibt, wo man sich still auf eine Bank setzt und einfach wieder ein bisschen Energie findet und auftankt.
Ja.
Und genau so verstehe ich das. Also auch wenn man natürlich diese sogenannten Muss, einige zumindest, auf so eine London-Reise irgendwie mit einbauen muss, muss man aber noch viel mehr Orte der Ruhe schaffen, der Pause.
Ja.
Und wenn mir das gelingt, wenn abends nicht alle fix und foxy sind und im Hotel zusammenbrechen und kaum noch irgendwie essen gehen wollen, dann muss ich irgendwas richtig gemacht haben.
Das finde ich aber toll, dieses Verständnis, was du da hast und ja auch in gewisser Weise eine Verantwortung gegenüber deinen Gästen. Also wirklich großartig.
Mhm.
Ich weiß von dir, Annette, dass du wahnsinnig gerne Tango tanzt. Ich könnte mir vorstellen, dass London dir da vielleicht nicht so wahnsinnig viele Alternativen bietet. Deine zweite Leidenschaft ist das Theater. Und da bietet ja die Stadt wirklich einiges, das man unbedingt gesehen haben sollte. Was und warum ist das so?
London hat fast 300 Theater. Na, und es hat die älteste Theatergeschichte. Na, dort beginnt natürlich alles. Es ist Shakespeare's Country. Aber so weit müssen wir ja gar nicht gehen. Beispiel. Na, ich hatte gerade frei zwischen zwei Reisen und dann gehe ich einfach ins West End. Und im West End kann man in einer halben Stunde auf so einer Quadratmeile an 40 Theatern vorbeigehen. Ich buche keine Tickets mehr vor. Ja, weil das ist auch immer nur Frust. Bekomme ich die Tickets? Habe ich dann wirklich frei? Oh, was für ein Stress, das alles im Voraus zu organisieren. Sondern ich gehe spazieren und schaue mir die Theaterplakate an. Es gibt oft Vorstellungen am Nachmittag. Ich stehe vor einem Theaterplakat und da steht Ewan McGregor, heute 14.30 Uhr. Ja, und ich gehe rein, stelle mich fein brav in die Schlange, natürlich, ja, wie man es gelernt hat, queuen. Und siehe da ein Ticket in der zweiten Reihe. Und ich sitze in einem Ibsen-Stück mit Ewan McGregor. Und Mädels, ich kann euch sagen, der sieht wirklich noch besser aus live als auf der Leinwand. Und ich hatte es nicht geplant. Ich wusste morgens noch nicht, dass mir das passieren würde. Und so kann man alles in London eigentlich erkunden. Aber vor allen Dingen, so kann man auch ins Theater gehen.
Toll, Glückwunsch. Also den würde ich auch gerne mal live sehen, noch dazu in so einer besonderen Rolle. Nun bin ich ja auch ein Live-Musik-Fan. Gerade in einer Stadt wie London gehört ja Musik zur DNA dieser Metropole. Wo kann man denn neue Bands erleben oder besonders gute Live-Musik? Hast du da ein paar Erfahrungen?
Würde ich am liebsten wieder mit so einer kleinen Geschichte, mit so einem Erlebnis. Auf einer der letzten Reisen, da waren zwei Damen dabei, die sich vorher nicht kannten. Die lernten sich wirklich auf der Reise kennen und die kamen aus ganz unterschiedlichen Generationen. Das war eine junge Dame und das war eine schon ältere Dame. Die hätten wirklich Enkelin und Großmutter sein können. Und wir hatten einen langen Tag hinter uns. Also London verlangt einfach jedem viel ab, weil man schon unglaublich viel läuft, ne? Und da fragen mich diese beiden Damen, Annette, wir haben immer noch Lust, wir wollen Musik hören, ne? London, Musikstadt. Ich habe vorsichtig gefragt, ja, was jetzt, Musical, noch Tickets und so? Nee, wir wollen das jetzt nicht organisieren, wir wollen jetzt losziehen, wo ist denn gute Live-Musik? Da sage ich, naja, da geht er ins Troubadour, ne? Da fährt er nach Earl's Court, da müsste allerdings nochmal in die Tube steigen, aber das ist ein toller Pub. Und wenn euch die Live-Musik da nicht so zusagt, kann man da fantastisch essen, das Bier schmeckt da auch, aber das ist einer der berühmtesten Pubs für Live-Musik. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie losziehen, weil nochmal in die Tube steigen, abends, ja, nach so einem Studiosustag. Von wegen. Am nächsten Tag kamen die beiden auf mich zu, also die tanzten quasi noch am Frühstücksbuffet. Sie haben gesagt, sie hatten die Hälfte der Nacht durchgetanzt und sie waren restlos begeistert. Ja, also,
ach, wie schön.
Auch das wieder. Ne? Das war einfach total spontan und hat funktioniert.
Annette, bevor man in London bei Nacht so richtig Gas gibt, muss man sich natürlich ordentlich stärken. Nun ist ja die britische Küche nicht unbedingt die, die man in höchsten Tönen lobt. Was man aber probieren muss, und das sagst du deinen Gästen auch, ist die indische Küche. Was ist daran so besonders? Und was ist daran möglicherweise auch Tradition in London?
Aber das ist wirklich herrlich. Das Essen ist wirklich wie das Wetter, oder? Ja. Gibt es eigentlich wirklich irgendein Volk auf dieser Welt, was mit mehr Vorurteilen und Stereotypen belegt ist? Was ist eigentlich so schlecht auch an dem richtig schönen Pappessen und einem Shepherd's Pie? Ja, ich muss ja gar nicht so weit in die Ferne schweifen, ne? Also da gibt es tolle Sachen. Wenn ich in die Fitzroy Tavern gehe und dort diesen Lammfleischauflauf esse, das gibt Kraft wirklich für die ganzen nächsten Tage, ne? Schönes Ale dazu, klasse.
Okay.
Aber wer es etwas exotischer will, man sagt ja nicht umsonst, dass man kaum irgendwo auf der Welt so gut indisch essen kann, also außerhalb Indiens wie in London. Mhm. Und da muss man auch gar nicht so weit fahren in irgendwelche weit entfernten Vororte, die da berühmt für sind, sondern es reicht, ins East End zu fahren, in der Brick Lane, was eines der ersten Siedlungsgebiete wirklich gewesen ist, schon im 19. Jahrhundert auch für die Einwanderer aus Indien und aus Pakistan. Und dort gibt es zum Beispiel in der Brick Lane Restaurants wie das Shiba, die seit den 70er Jahren in der Hand derselben Familie sind. Und auch wenn ich das jemandem empfehle, der das noch nicht kennt, ist auch so ein Vorurteil, oh, das ist doch alles viel zu scharf. Mhm. Nein, indisches Essen ist nicht scharf, wenn man es nicht scharf will. Man muss es einfach mal ausprobieren. Also auch da kommt eigentlich wirklich jeder auf seine Kosten, was immer man da sucht.
Du bist in London auch Fan von den süßen Dingen des Lebens, also denen, die man essen kann. Mhm. Und auch das gehört so ein bisschen zu einem London-Besuch dazu, sagst du, mal eben weniger auf den Zuckeranteil und auf Kalorien zu schauen, sondern sich einfach mal gehen zu lassen. Und da bietet London auch wirklich einiges an Möglichkeiten, oder?
Ist gar nicht so sehr das Süße jetzt an sich, sondern was ich liebe, ist das Gesamtkonzept von sowas, ne? Also es gibt einfach wunderbare Orte, diese quirky Shops, ne? Also die Läden, die sind 200-300 Jahre alt, wo man etwas präsentiert kriegt, wo man etwas bekommt, was schon lange, lange Tradition hat und die aber gleichzeitig auch, und da sind wir wie bei diesem Punkt Ruhe, ne, ein bisschen Energie tanken, durchatmen und ein bisschen aus diesem Lärm raus. Auch das haben diese Orte. Zum Beispiel Fortnum & Mason. Ne, das ist das Symbol für englische Teekultur. Ja, über 70 Teesorten, liegt am Piccadilly und hat eine fantastische Eisdiele. Ja, die haben einen Tea Room natürlich. Da musst du wieder vorbuchen. Da muss man man natürlich schon wieder einen Timeslot haben und was weiß ich und vor allen Dingen auch Geld, sehr viel, weil es teuer ist. Mhm. Aber ich gehe einfach noch ein Stockwerk höher und das ist eine wunderbare Eisdiele mit handgemachtem Eis, dieser Ice Cream Parlor. Man sitzt dort erholsam und schlemmt großartig. 100 Meter weiter ist eines der ältesten Schokoladengeschäfte zugegebenermaßen von Franzosen erfunden.
Okay.
Ja, die französische Familie, die den Trüffel erfunden hat. Aber offensichtlich war die Klientel zahlungskräftiger im steinreichen London und deshalb haben sie dort, Prestat, dieses wunderbare Pralinengeschäft aufgemacht, wo man, glaube ich, die köstlichsten Pfefferminztaler der Welt essen kann. Und die Queen Mom hatte auch immer eine Packung in ihrem Schreibtisch und in ihrem Nachttisch. Also solche Sachen finde ich als Pause, als Innehalten auch immer ganz schön. Ja. Geht gar nicht so sehr um den Zucker, sondern einfach auch um diese schönen Orte.
Was macht man denn zum Beispiel an einem Regentag in London? Wo komme ich da am besten unter oder wie kann ich mich beschäftigen?
Zum Beispiel würde ich gleich mal einen Regenschirm kaufen. Sowas muss man nämlich überhaupt nicht mitnehmen. Das kauft man am besten in einem dieser fantastischen uralten Handwerksläden. Da gibt es einen ganz berühmten Schirmladen, der heißt James Smith and Son. Und die machen das ja nun seit fast 200 Jahren. Und da ist ein Angebot. Das ist so schön. Mhm. Ja. Und bis du dir da endlich den richtigen Schirm ausgesucht hast, hat es eh aufgehört zu regnen. Na gut, da kaufst du dir dann eben da drin einen Spazierstock. Und dann gehen wir entweder mit dem einen oder dem anderen, steigen wir in die Tube wieder und fahren in den Botanischen Garten. Fahren raus nach Kew Gardens. Mhm. Fantastisch. Diese riesigen, traumhaft schönen, stilvollen, viktorianischen Gewächshäuser, die ja mittlerweile zum Weltkulturerbe gehören. Und dort stehen wir an dem Becken mit den größten Seerosen der Welt. Und es ist völlig egal, wie das Wetter da draußen ist.
Annette, was ich jetzt so mitgenommen habe aus der letzten halben Stunde, und das finde ich wirklich großartig, für dich muss Urlaub Urlaub bleiben und auch kein Marathon werden. Dieses Gefühl von intensiver Leben, das muss ja auch irgendwo herkommen. Ne? Wann merkst du denn vielleicht bei deinen Gästen, dass dieses Konzept aufgegangen ist und dass sich genau eben dieser Effekt einstellt, den man als Reiseleiter vielleicht am allerliebsten beobachtet?
Genau, was ich vorhin gesagt habe, wenn ein solcher Tag, der ja voller Angebote ist auf so einer Studienreise, nicht endet mit kompletter Erschöpfung, sondern wenn die Leute mich immer noch fragen, Annette, ich habe immer noch Lust, ich will das und das noch machen. Ja, wo kann ich denn jetzt noch essen gehen? Sag mir, wie komme ich da hin? Ja, oder ich will dies und jenes noch tun. Das ist für mich dann wirklich intensiv. Und wenn dann sich auch noch Gäste zusammenfinden, wenn da Freundschaften, und seien sie so temporär für diese eine Reise, entstehen, dass man sich eben nicht alleine da in diesen Trubel hineinschmeißen will, sondern dass man eben zu zweit, zu dritt einfach nochmal loszieht. Ja. Das ist für mich wirklich intensiv. Denn diese Tage haben dann plötzlich mal 12, 14, 16 Stunden. Intensiver geht's ja dann nicht. Ne?
Super. Hm. Schönes Schlusswort. Das nehme ich mal jedenfalls als solches. Hm. Und damit verlassen wir London für heute, also zumindest akustisch. In Gedanken stehen wir wahrscheinlich noch alle irgendwo zwischen Tower Bridge und der Frage, warum in London jedes Mal die Ampelmännchen so schnell umspringen, frage ich mich. Ein dickes Dankeschön an Annette, unsere London-Insiderin, die uns gezeigt hat, dass diese Stadt nicht nur aus Sehenswürdigkeiten besteht, sondern aus Momenten, ja, dem ersten Blick auf die Themse am Morgen vielleicht oder einem völlig unerwarteten, humorvollen Gespräch im Pub. Annette, das hat richtig Spaß gemacht. Danke dafür.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. See you in London.
Und wenn Sie jetzt sagen, wie toll ist das denn bitte? Das will ich auch unbedingt mal erleben. Studiosus bringt Sie genau dahin mit Menschen wie Annette, die wissen, wo London leuchtet und wo es besonders einzigartig ist. Alle Infos dazu und auch noch mehr Folgen von diesem Podcast finden Sie auf studiosus.com. Mein Name ist René Hausmann und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit uns wieder auf Reisen gehen. Bis dahin, machen Sie sich's gemütlich und denken Sie daran, selbst im Londoner Nieselregen, den es weniger oft gibt, als wir denken, kann man ziemlich intensiv leben.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.